Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick der Debatte im Inforadio. Mein Name ist Holger Hansen. In Berlin ringen SPD, Linke und Grüne hart um den Mietendeckel. In Brandenburg verhandeln SPD, CDU und Grüne seit Wochen intensiv über eine sogenannte Kenia-Koalition. Und Berlins regierender Bürgermeister hat sich in Singapur angeschaut, wie man dort Wohnungen baut. Das sind einige unserer Themen heute. Der Mietendeckel, das ist ein ehrgeiziges Projekt der rot-rot-grünen Koalition in Berlin. Das Wichtigste der Legislaturperiode sogar, schätzte die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp ein. Doch eine Einigung der drei Koalitionspartner gestaltete sich schwierig, vor allem am Thema Mietensenkungen schien sie fast zu scheitern. Die Linke wollte die Möglichkeit unbedingt ins Gesetz schreiben, die SPD hatte massive Bedenken. Mehrfach musste deshalb der Koalitionsausschuss zusammenkommen. Am Donnerstag haben die drei Parteien 6 Stunden im Roten Rathaus verhandelt, um eine Entscheidung am Ende zu vertagen, auf den Freitag. Eine Annäherung war bereits in Sicht gekommen. Ob es nun auch eine Einigung gegeben hat, das weiß mein Kollege Sebastian Schöbel, der die Beratungen beobachtet hat.
6,5 Stunden saßen die Koalitionäre im Roten Rathaus zusammen. Ganz am Ende, verrieten Teilnehmer hinterher dem RBB, wurde es noch einmal richtig laut. Dann standen Michael Müller, Katina Schubert und Werner Graf schließlich sichtlich erschöpft vor den Mikrofonen.
Startest du oder wie oder wer?
Der regierende Bürgermeister von Berlin und SPD-Chef Michael Müller gab schließlich als erster bekannt,
dass die Mieten in den kommenden 5 Jahren eingefroren werden, dass es einen echten Mietenstopp gibt.
Und zwar ab Anfang 2020, wenn das Gesetz voraussichtlich in Kraft tritt. Erst 2 Jahre später sollen die Vermieter erstmals 1,3% Inflationsausgleich im Jahr draufschlagen dürfen. Wer modernisiert, etwa aus Klimaschutzgründen oder um mehr Barrierefreiheit zu schaffen, darf maximal 1 Euro pro Quadratmeter mehr verlangen. Je nach Lage und Alter des Wohngebäudes gelten bald neue Mietobergrenzen, die sich am Mietspiegel von 2013 orientieren. Damals, so Linken-Chefin Katina Schubert, sei der Markt noch ausgewogen gewesen.
Damit wird es möglich, dass Wohnungen, die jetzt sehr teuer vermietet sind, bei Wiedervermietung zu realen Preisen vermietet werden.
Die neuen Mietpreistabellen werden nun noch von der Stadtentwicklungsverwaltung errechnet. Dass auch die Bestandsmieten mit dem Mietendeckel abgesenkt werden können, etwa wenn sie 30% des Einkommens der Mieter übersteigen, ist hingegen vom Tisch. Mehrere Rechtsgutachten hatten dies nämlich als verfassungswidrig eingestuft.
Wir haben aus unserer Sicht alles getan, um eine größtmögliche Rechtssicherheit herzustellen,
sagt der SPD-Chef Müller. Deswegen soll es Absenkungen bei Bestandsmieten nur noch bei Wucher geben, wenn der Preis also 20% oder mehr über der erlaubten Obergrenze liegt. Von Wucher betroffene Mieter werden sich aber gedulden müssen. Erst 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wird man einen entsprechenden Antrag stellen können. Bis dahin müssen nämlich laut Prognose rund 250 zusätzliche Verwaltungsstellen in Berlin geschaffen werden. Werner Graf, der Landesvorsitzende der Grünen, zeigte sich zufrieden.
Wir werden auf jeden Fall mit diesem Gesetz Geschichte schreiben und haben da insgesamt ein super Paket geschaffen, wo wir, glaube ich, die Mieterinnen dieser Stadt und die 1,5 Millionen Haushalte deutlich entlasten und Zeit zum Aufatmen geben.
Kommende Woche will der Senat den Mietendeckel beschließen. Bis Anfang 2020 soll dann auch das Abgeordnetenhaus zustimmen.
Seit mehr als 3 Wochen laufen in Brandenburg die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen. Die sogenannte Kenia-Koalition Rot-Schwarz-Grün ist kein einfaches Unterfangen. Die politischen Ziele und Schwerpunkte liegen zum Teil deutlich auseinander. Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, scheint trotzdem zuversichtlich zu sein, dass bis Weihnachten eine neue Landesregierung steht. Denn bisher konnten Punkt für Punkt die politischen Inhalte abgearbeitet und zum großen Teil Streitpunkte ausgeräumt werden. RBB-Landespolitik-Korrespondent Thorsten Südow beobachtet die Koalitionsverhandlungen in Potsdam. Hallo Thorsten.
Hallo.
Welche Themen konnten denn bisher erledigt werden? Woran ist man sich einig geworden? Sind es alle?
Also es gibt praktisch Einigung auf allen wichtigen Themen. Verbesserung zum Beispiel im Kita- und Schulbereich. Eine weitere Erhöhung der Beitragsfreiheit für Eltern, die Kinder in Kindergärten haben. Es wird 400 zusätzliche Lehrer und Sozialpädagoginnen für die Schulen geben. Die Zahl der Polizisten, das war allen 3 Parteien wichtig, wird noch erhöht auf 8.500. Also es ist schon in den wesentlichen Punkten Einigung erzielt worden, aber manche Themen sind nicht so bewältigt worden, geworden, wie sich die einzelnen Parteien das vorgestellt haben. Aber das ist natürlich auch ganz natürlich. Koalitionen sind eben Vernunftehen und keine Liebesheiraten.
Mhm. Am Mittwoch stand ja zum Beispiel der Themenschwerpunkt Energie- und Kohlepolitik auf dem Programm. Da wurde 9 Stunden lang verhandelt. Von Schmerzgrenzen war da auch die Rede. Welche sind denn das?
Naja, es ist sicherlich so, dass die Sozialdemokraten seit 30 Jahren eben auch eine Partei sind, die sagen, also die Braunkohle ist schon eine wichtige Brückentechnologie und wir müssen den Strukturwandel, den die Kommission jetzt vorschlägt, mit dem Ausstieg aus der Braunkohle 2038, das muss alles auch so laufen, dass die Menschen in der Lausitz mitgenommen werden. Man hat sich darauf geeinigt, es wird in Brandenburg keine neuen Tagebaue geben, es wird keine Tagebauerweiterung geben und auch, das ist die Botschaft, gerade auch an die Ortschaft Proschim, das ist ein Ortsteil von Welzow, das wird keine Dorfumsiedlung geben. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dann muss aber der Strom aus Ökoquellen massiver produziert werden, da eben über Solarkraft. Und es wird mehr und höhere Windräder geben. Und das ist natürlich auch problematisch, gerade für die Menschen in den Dörfern und Städten, die dicht an Windfeldern wohnen, wenn man sich jetzt auch nochmal vorstellt, dass die Windräder auf bis zu 200 Meter Nahenhöhe kommen.
Wie sieht's aus bei der Verkehrspolitik? Also der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs war ja auch ein großes Thema. Was wird da passieren? Ist man sich einig, zum Beispiel mehr Regionalbahnen einzusetzen?
Ja, CDU, SPD und Bündnisgrüne sind sich einig, es soll mehr Regionalbahnzüge gekauft werden. Die Takte sollen verdichtet werden. Wir wissen nicht genau, welche Linien sind, jetzt RE1, RE2 oder Strecken, die doch mehr die Nord-Süd-Verbindung für Brandenburg herstellen. Aber das wird es auf alle Fälle gehen und es wird deutlich mehr Geld für Radwege geben. Es soll also der ökologisch positive Verkehr in den nächsten 5 Jahren deutlich gefördert werden. Das ist also praktisch auch eine Botschaft von Rot-Schwarz-Grün hier in Brandenburg.
Wenn die Grünen mitregieren, dann erwartet man natürlich auch Schritte in Richtung Biolandwirtschaft. Mit der CDU im Boot stelle ich mir das schwierig vor. Oder gibt es da auch Punkte, über die man sich geeinigt hat?
Da war von vornherein auch gerade der CDU wichtig zu sagen, wir müssen den Landwirten bei der Umstellung hin zur ökologischen Landwirtschaft eben Anreize geben. Die Umstellung von der herkömmlichen Landwirtschaft zum ökologischen Landbau wird in Brandenburg massiver gefördert als bisher. Es sollen auch die Verarbeitung von Agrarprodukten in ländlichen Regionen durch das Land gefördert werden. Da gibt es also deutliche Schritte und das mag sicherlich wie auch bei der Kohle ein Punktsieg für Bündnis 90 Die Grünen sein, aber zumindest auch die CDU geht in diesen Forderungen mit.
In einer letzten Runde geht es dann noch um das Thema Finanzen. Da geht es darum, wie die Projekte in allen anderen Bereichen finanziert werden sollen, und zwar ohne neue Schulden aufzunehmen. Kann das denn überhaupt funktionieren?
Das muss gelingen. Da wird es eine Prioritätenliste geben, also Elternbeitragsfreiheit für die Kindertagesstätten, mehr Polizisten, mehr Lehrer, Moorschutzprogramm, 30 Millionen pro Jahr für die Pflege, 100 Millionen pro Jahr für den Erhalt der über 50 Krankenhausstandorte. Die werden sicherlich oben anstehen. Das Land hat über 17 Milliarden Euro Schulden. Da kann man keine großen Sprünge machen. Aber gleichzeitig gibt es so eine Rücklage. Da geht es auch in den dreistelligen Millionenbereich. Möglicherweise wird das daraus bezahlt. Aber die Verhandlungen darüber sind auch noch nicht wirklich abgeschlossen. Da werden wir sicherlich mehr erfahren. Vielleicht schon, wenn in der nächsten Woche der Koalitionsvertrag hier auch in der Öffentlichkeit in Potsdam vorgestellt wird.
Sind jetzt denn überhaupt noch strittige Themen übrig oder sind alle abgeräumt, sodass der Zeitplan in Richtung neue Regierung eingehalten werden kann?
Der Zeitplan Richtung neue Regierung wird eingehalten. Die Wahl des Ministerpräsidenten, und damit wäre dann die ganze Regierung gewählt, wird so Ende November erfolgen, das, was wir hören. Strittig ist vielleicht noch die Zusammensetzung der Landesregierung. Das muss man abwarten. Und natürlich wird es dann auch interessant, wer welche Ressorts bekommt. Da gibt es schon noch sehr viel Gesprächsstoff in den nächsten Wochen.
Was erwartest du von der Kenia-Koalition als Landesregierung? Wird sie Brandenburg weiterbringen?
Die neue Landesregierung ist zum Erfolg verpflichtet. Sie muss die Bevölkerung zusammenholen. Sie muss auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land versuchen zu überwinden, eben ein besseres Verkehrsangebot, gerade auch für die Menschen in ländlichen Regionen zu schaffen, die Internetverfügbarkeit endlich herzustellen. Da gibt es große Aufgaben, aber die sind durchaus machbar.
Thorsten Südow war das über den Stand der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Vielen Dank. Und während in Berlin noch um den Mietendeckel gestritten wurde, war der regierende Bürgermeister in dieser Woche auf Reisen in Südostasien. In Singapur hat Michael Müller um Investoren für Berlin geworben und er hat sich angeschaut, wie dort der Wohnungsmarkt reguliert wird. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel war für uns dabei.
Gigantische Wohnkomplexe aus miteinander verbundenen Hochhäusern, in denen tausende Wohneinheiten untergebracht sind, inklusive Einkaufszentren, Krankenhäusern, Kitas und Parks. Das ist staatlicher Wohnungsbau in Singapur. 82% der Singapurer lebt in solchen Wohnungen, und zwar fast ausschließlich in Eigentum, denn der Staat baut nicht nur, er verkauft auch Wohnraum. Wobei Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller bei seinem Besuch in Singapur eine wichtige Einschränkung kennenlernt.
Das ist hier nicht nur Wohnungsbau und Wohnungsbauförderung, sondern es ist auch Familienförderung, die damit verbunden ist. Es wird eben auch staatlich gelenkt, wer bekommt welche Wohnung wo, in welcher Größe, und vor allen Dingen ist es eben für Ehepaare oder Familien.
Wer allein leben will, bekommt in Singapur maximal eine Zwei-Zimmer-Wohnung vom Staat verkauft. Wer mehr Platz braucht, muss heiraten und eine Familie gründen und am besten auch gleich noch die Großeltern mitbringen. Dann gibt es zum Beispiel eine Fünf-Zimmer-Wohnung für 3 Generationen schon für rund 250.000 Euro. Wo im Hochhauskomplex die Eigentumswohnung liegt, kann man sich übrigens nicht aussuchen. Der Staat organisiert streng die soziale und ethnische Durchmischung der Wohnhäuser. Und noch eine Einschränkung: Der Kauf ist ein Erbpachtvertrag. Nach 99 Jahren fällt die Wohnung wieder an den Staat zurück. Finanziert wird das Ganze mit einem Mietkaufmodell. Dabei können Singapurs Bürger einen Teil des Geldes, das sie zuvor in die Rentenversicherung eingezahlt haben, stattdessen als Eigenanteil für den Erwerb einer Wohnung nutzen. Für den Rest des Kaufbetrages nimmt man einen stark subventionierten Kredit auf und zahlt ihn über die Miete zurück. Ein spannendes Konzept, sagt Jürgen Allerkamp, Chef der Investitionsbank Berlin.
Auch Mietkauf ist eine Option und auch die Finanzierung von Erbbaurecht ist etwas, was wir grundsätzlich unterstützen würden.
Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat das Mietkaufmodell auch für Berlin vorgeschlagen. Und die Bundesbank hat, nach Informationen des RBB, in einer internen Analyse festgestellt, in Singapur habe das Mietkaufmodell bewirkt, dass staatlich gebauter Wohnraum erschwinglich bleibt, während privat gebauter Wohnraum immer teurer wird. Kommt nach dem Mietendeckel also bald der Mietkauf in Berlin? Müller ist skeptisch. 1:1 übertragbar sei das Singapurer Beispiel nicht.
Aber vor allen Dingen wollen wir auch frei entscheiden können, mit wem wir, mit wie vielen Menschen wir in einer Wohnung leben und wo.
Außerdem, so Müller, seien viele Berliner eigentlich sehr gerne Mieter. Und der Anblick riesiger Wohnblöcke könnte bei einigen von ihnen auch ungute Assoziationen wecken. An die DDR-Plattenbauten im Osten oder die Hochhaussiedlungen im Westen der Stadt.
Sebastian Schöbel berichtete von der Singapur-Reise des regierenden Bürgermeisters. Die Nachwirkungen der sogenannten Schießstand-Affäre bei der Berliner Polizei sind immer noch spürbar. Alte Schießbahnen wurden aus dem Verkehr gezogen, weil die Lüftungsanlagen nicht richtig funktioniert hatten und Polizisten im Laufe der Jahre an den giftigen Munitionsdämpfen erkrankt sind. Der Senat hat inzwischen 3,5 Millionen Euro an Entschädigungen gezahlt. Damit die Polizisten aber auch künftig gut trainiert in ihre Einsätze gehen können, müssen neue Schießanlagen her. Am Mittwoch gab es das Richtfest für eine neue moderne Schießanlage in Marzahn. Mein Kollege Oliver Schosch hat sie sich angeschaut.
Der Betonbau in der Sizilienstraße ist fertig. Noch erkennt man in der großen, leeren, grauen Halle nicht, dass hier mal Berliner Polizisten den Einsatz mit der Waffe üben sollen. Auf dem Gerüst gibt es aber schon mal feierliche Worte zum Richtfest.
Mein Spruch ist aus, die Flasche leer. Hier oben gibt es kein Gläschen mehr.
In Marzahn entsteht eine neue, moderne Raumschießanlage. 25 Meter lang, Kostenpunkt gut 40 Millionen Euro. Doch es ist nicht die einzige Anlage, die gerade gebaut wird, betont der Berliner Innensenator Andreas Geis.
Am Anfang der Legislaturperiode hatten wir noch 11 Schießbahnen von 76 in Betrieb, weil die Bahnen seit 2013 geschlossen werden mussten wegen möglicher gesundheitlicher Belastungen für die Polizistinnen und Polizisten. Wir haben gleich angefangen zu bauen und feiern heute Richtfest in der Sizilienstraße, hatten aber auch schon in Ruhleben und an anderen Stellen Grundsteine gelegt für Schießanlagen. Und Ende dieses Jahres werden wir wieder die Schießanlagen vollständig für die Berliner Polizei in Betrieb haben.
Weitere Schießanlagen werden an der Gallwitzallee in Langwitz, an der Ruppiner in Reinickendorf und in der Kruppstraße in Moabit gebaut. Insgesamt 5 neue Anlagen für rund 200 Millionen Euro. Alle in sogenannter Modularbauweise. Es wird also kein klassisches Haus gebaut, es werden Fertigbauteile angeliefert und zusammengesetzt.
Wir haben noch einige Schießanlagen angemietet, um auf diese Art und Weise die Zeit überbrücken zu können. Aber richtig ist, dass dann Ende des Jahres das Training der Polizei wieder vollständig stattfinden kann. Vor allem ist es aber wichtig, diese modularen Schießanlagen jetzt schnell zu errichten, weil wir auch 24.000 neue Pistolen für die Polizei angeschafft haben. Die Polizei hat ja mit Pistolen aus den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch schießen müssen. Und wenn sie 24.000 Pistolen an die Polizei ausreichen, müssen die Kollegen natürlich auch die Möglichkeit haben, entsprechend zu trainieren. Und selbstverständlich entsprechen die höchsten gesundheitlichen Anforderungen.
Der Innensenator verspricht, die Belüftungen werden einwandfrei sein. Die 17.000 Berliner Polizisten werden nicht mehr gesundheitlich belastet. belastet. Entschädigt wurden bislang etwa 500 ehemalige Polizisten und Schießtrainer. Sie haben jeweils zwischen 3.000 und 80.000 Euro bekommen, vor allem wegen Atemwegserkrankungen durch giftigen Munitionsdampf.
Und das war der landespolitische Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg mit Holger Hansen.
Inforadio Podcast.